Brüder und Schwestern, grüße Sie recht herzlich, die Sie hier im Gemeindesaal sind und auch all diejenigen, die uns jetzt über das Internet bzw. das Telefon zugeschaltet sind. Ich freue mich, dass wir heute Abend hier zusammen sind. Wir haben heute Abend den 7. Abend, den vorletzten Abend dieser Einheit zum Thema Elisa und werden uns heute beschäftigen mit einem Text, 2. Könige 6, 8 bis 23. Das ist die Geschichte des Knechtes, dem da die Augen geöffnet werden müssen für das, was da Wirklichkeit ist und nicht das, was in der Welt vorgegaukelt wird. Und ausgehend davon, eben von diesem, was ein Knecht Gottes, was der Knecht Elisas da sehen darf und muss, eben, dass es eine andere Realität gibt als das, was in der Welt vor Augen steht, habe ich uns als Andachtstext ein Wort mitgebracht, das das auch nochmal deutlich macht, nämlich Epheser 6, Vers 10 bis 18. Es ist diese berühmte und wichtige Stelle in der Bibel von der geistlichen Waffenrüstung, die wir anlegen sollen und tragen sollen. Ich lese uns zunächst diese 9 Verse und werde dann eine kurze Andacht darüber halten. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wachet dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen, dass wir uns heute Abend wieder versammeln dürfen und können unter deinem heiligen und lebendigen Wort. Wir wollen dir Dank sagen für das, was du bereithältst, aus und in deinem Wort für uns. Wir wollen dich bitten, dass wir das recht verstehen, was du uns ganz konkret zu sagen hast für unsere ganz persönliche Lebenssituation. Das erbitten wir jetzt für die Andacht über dieses Epheserwort, aber das erbitten wir eben auch gleich für die Wortbetrachtung aus dem Alten Testament, aus dem 2. Königebuch, Herr, dass du bei uns bist und dass du dein Wort an uns segnest und dass du uns dein Wort öffnest. So loben und preisen wir dich, Herr, geben dir die Ehre und bitten dich jetzt um deine Gegenwart, dass du dein Wort an unserem Leben segnest. Amen. Ja, angesichts dieser Bipolarität, in der wir Menschen leben, sprich, dass es etwas Geistliches gibt, aber auch etwas Weltliches, was immer wieder in Konkurrenz steht, und da werden wir gleich auch in der alttestamentlichen Auslegung drüber hören, ruft Paulus eben auf, die Gemeinde in Ephesus stark im Herrn zu sein. Stark im Herrn zu sein. Ja, weil eben in dieser Welt wir angefochten sind vom Widersacher, weil da geistliche Kämpfe geführt werden, halt, da werden wir gleich noch zu kommen, halt nicht. Er ruft da auf, stark im Herrn zu sein. Und das ist das, was ich heute auslegen möchte, halt nicht, was es heißt, stark im Herrn zu sein, nämlich was es heißt, wirklich diese geistliche Waffenrüstung anzulegen, von der hier die Rede ist, halt. Und ich habe 5 Punkte mitgebracht, wie man stark im Herrn ist. Und wir werden sehen, bei allen 5 Punkten geht es letztlich um den Herrn selber, der dann stark durch uns und in uns ist. Stark im Herrn als erstes durch die Wahrheit. So heißt es hier, dass wir fest umgürtet sein sollen an den Lenden mit Wahrheit. Umgürtet sein, nicht? Und jetzt muss man dieses Bild ja mal so ein bisschen auf sich wirken lassen, halt, nicht? Wie umgürtet man sich denn mit Wahrheit? Und nun, wir wissen, dass die Wahrheit nicht irgendeine Lehre ist oder irgendein theologisches System, sondern dass die Wahrheit, so sagt es Jesus selber, er selber ist, nicht? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir mit Wahrheit umgürtet sein sollen, dann sollen wir eben tatsächlich quasi auf unserem Koppel, so bildlich geschrieben, stehen haben, Jesus Christus. Das ist unser Koppel halt, nicht? Also die Älteren wissen das noch, also wie das früher war, nicht? Also früher hieß es dann mit Gott, nicht ich am Koppel, aber dann im Dritten Reich, nicht dann hier meine Ehre heißt Treue halt, nicht bei der SS halt nicht zu sagen, wem gehören wir, was ist unser Koppel halt, nicht? Und wir sind umgürtet halt, nicht? Also mit Jesus Christus, wirklich. Das, was unsere Waffen trägt, ist Jesus Christus halt, nicht? Also mit Wahrheit umgürtet ist Jesus Christus. Und das ist natürlich auch mehr, nicht nur dieses Plastische, dass Jesus quasi unser Gurt ist halt, sondern auch, das soll uns umgürten, die Wahrheit. Also nicht nur im Sinne von Jesus Christus, sondern wir sind auch in die Wahrheit hineingegeben, also tatsächlich in dem, was wir so sagen, halt Wahrheit und Lüge halt, nicht zu sagen, das ist das, was uns trägt, nicht immer bei der Wahrheit zu bleiben, immer bei Jesus zu bleiben, aber immer auch bei dem Wahren zu bleiben. Wenn wir anfangen, im Leben zu lügen, die Notlügen und all die Dinge, all die Unwahrheiten, dann hat der Widersacher ganz schnelles Spiel. Manches meinen wir ja so gut, aber mit der Unwahrheit, da baut der Widersacher immer alles drauf auf. Aus Unwahrheiten baut der Herr Jesus Christus nichts auf. Und wenn wir mit Jesus umgürtet sind, wenn wir mit der Wahrheit umgürtet sind, dann hat die Lüge keinen Platz in unserem Leben. Ganz gleich, wie es gemeint ist halt, nicht? Für jemanden, der wirklich die geistliche Waffenrüstung anlegt, ist das das Erste, nicht? Dieser Gurt Jesus Christus, der die Wahrheit ist, bei dem keine Lüge ist, der Widersacher, der ist der Vater aller Lüge. Und das ist das Erste, was wir sehen dürfen, wie wir stark im Herrn sind, dass wir uns wirklich umgürten mit der Wahrheit, mit Jesus Christus, dass wir die Unwahrheit, die Lüge aus unserem Leben bannen. Das ist das Erste, stark im Herrn sein durch die Wahrheit. Das Zweite, was uns dieses Wort sagt, stark im Herrn sein durch die Gerechtigkeit. So heißt es hier, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Also das gehört zur geistlichen Waffenrüstung dazu, dass eben ein Panzer da ist, nicht? Kann man sich vorstellen, so ein Ritter, der dann tatsächlich so einen Brustharnisch hat, der dann gepanzert ist, nicht? Dass eben tatsächlich die Waffen des Feindes an ihm nichts mehr ausrichten können. Und das, was unser Panzer ist, ist eben nicht aus Bronze, Eisen oder Aluminium, sondern unser Panzer ist die Gerechtigkeit. Nun, und wo ist unsere Gerechtigkeit? Unsere Gerechtigkeit liegt nicht in unserem Verstand, nicht in unseren Werken, nicht in unserer Kirchensteuer, die wir zahlen. Unsere Gerechtigkeit liegt im Blut Jesu Christi. Da ist all unsere Gerechtigkeit. Wenn wir vor dem heiligen und ewigen Gott stehen und er richtet über unser Leben, haben wir nichts zu bringen, das wissen wir alle, gar nichts, da können wir mit nichts aufwarten, können wir nicht erzählen, 40 Jahre im hauptamtlichen Dienst gewesen, in Trupploch-Silber-Pfarrer, in Martini-Pfarrer gewesen, Herr, was ich alles hätte und könnte, nichts habe ich, gar nichts. Ich kann nur sagen, sei mir gnädig, ja, der ist mir gnädig, weil er ja mir die Gerechtigkeit schon zugewandt hat auf dem Kreuz in Golgatha. Und wenn wir sagen, diesen Panzer sollen wir anlegen, dann sollen wir uns immer wieder unter das Blut Christi stellen, dass wir immer wieder die Vergebung suchen, dass wir immer wieder das Blut des Heilandes über unser Leben kommen lassen. Das heißt, dass wir ständig in die Vergebung gehen, dass wir ständig unsere Sünden bekennen. Genauso, was wir am Sonntag auch gemacht haben in der Gemeinde, dass wir gemeinsam über Schuld nachgedacht haben, dass wir es vor den Herrn gebracht haben. Und da haben wir eine neue Panzerung bekommen. Da ist Sünde von uns genommen worden, weil wir das, was wir bekannt haben, alles, was ihr am Sonntag gebracht habt, gesagt, Herr, dafür bitte ich dich um Vergebung, das ist weg. Da kann der Widersacher nicht mehr an euch rankommen halt, nicht? Das ist der Panzer, den ihr habt, wenn ihr das Blut Christi über euch habt, nämlich das ist die Gerechtigkeit, nicht? Jesus ist uns gemacht zur Gerechtigkeit, zur Heiligung. Er ist uns jemand, der diesen Panzer uns gibt in seinem Blut halt, nicht? Es ist ja ein Bild, was hier gesprochen ist halt, nicht? Und wir sind stark im Herrn, wenn wir sein Blut an uns wirken lassen, wenn wir immer wieder bekennen, Schuld bekennen und das Kreuz treten. Drittens, wie wir stark im Herrn sind, wir sind stark im Herrn durch den Glauben. Vor allen Dingen heißt es hier, vor allen Dingen, sagt Paulus, aber ergreift den Schild des Glaubens, nicht? Den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt aller feurigen Pfeile des Bösen. Nicht nur, dass wir einen Panzer haben, nein, wir haben auch noch so ein vorgesetztes, nicht ein Schild, so sagt dieses Bild halt nicht. Das ist der Glaube. Das ist der Glaube. Und jetzt muss ich euch und Ihnen ein Kompliment machen, nicht? Kriegen wir Glauben halt nicht. Der Glaube kommt, Römer 10, 17, aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Jesu Christi. Nicht? Und wenn ihr heute Abend hier seid, nicht weil ihr bei Pastor Latzl in der Bibelstunde seid, sondern weil ihr beim Wort seid, nicht? Da sind wir alle zusammen drunter, nicht? Da tut er etwas zur Glaubensstärkung. Denn der Glaube kommt aus dem Wort. Ich werde gleich nochmal in einem Exkurs darauf eingehen, wie eben Glaube entsteht. Das ist ganz wichtig. durch den Glauben halt, das ist ganz wichtig, im und am Glauben zu bleiben, im und am Glauben zu bleiben. Das bete ich übrigens immer wieder auch für die Gemeinde. Also ich tue mich zunehmend schwerer, für konkrete Dinge für die Gemeinde zu beten. Also Herr, gib uns noch das Geld, damit wir das renovieren, schaffen halt, und mach dieses bitte auch noch und am besten gutes Wetter und all diese Dinge. Das ist alles wichtig. Aber was das Allerwichtigste ist für mich als Pastor, worum ich beten muss, ist, dass die, die im Glauben sind, im Glauben gestärkt werden halt, nicht? Das ist eben kein bleibender Besitz halt, nicht? Das ist etwas, was ein geistliches Ringen ist, im Glauben zu stehen. Das ist was ganz Wichtiges, für den Glauben zu beten. Und das eben auch nicht nur der Pastor für euch, betet auch immer wieder für meinen Glauben, nicht? Das ist ganz wichtig halt, nicht? Also nur weil ich Pastor bin, bin ich nicht per se der gläubigste Mann in der Kirchengemeinde, beileibe nicht halt, nicht? Das ist eine Frage, das kann keiner sagen. Das ist eine Frage, da bin ich genauso hilfsbedürftig auf das Gebet der Geschwister angewiesen, wie ihr auf das Gebet der Geschwister angewiesen. Im Glauben zu wachsen, nicht? Wir dürfen auch für all die anderen Dinge beten. Und ich bin froh, dass wir eine betende Gemeinde sind, dass wir beten, wenn einer krank ist, dass er Hilfe bekommt, dass wir beten für jemanden, wenn er jemanden verloren hat, dass er Trost hat. Das ist alles wichtig. Aber das Allerwichtigste, was wir tun können, füreinander zu beten, dass wir im Glauben gestärkt werden. Nicht, wie es Paulus gesagt, vor allen Dingen nicht, aber greift ein Schild des Glaubens. Das ist das Allerwichtigste halt, nicht? Dafür wird er auch zu beten. Ein viertes. Wie sind wir stark im Herrn? Stark im Herrn durch das Wort. Nehmt den Helm des Heil und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Also das Schwert des Geistes, das, womit wir unseren Kampf, unseren geistlichen Kampf führen, ist nichts anderes als das Wort selber. Und auch das Wort ist natürlich Jesus Christus. Der Glaube kommt aus dem Wort. Das Wort kommt aus Jesus Christus, weil er selber das Wort ist halt, nicht? Also wir könnten auch bei allen sagen, es kommt alles durch Jesus halt. Jesus die Wahrheit, Jesus die Gerechtigkeit, Jesus schafft den Glauben, Jesus schafft das Wort halt. Aber das ist es. Wir sollen das Wort Gottes nehmen, nicht? Das ist unser Schwert. Das sagten die übrigens so bei uns früher, so die jungen Leute, die sagten immer, das Schwert. Hast du das Schwert dabei? Das ist dann eben nicht, hast du ein langes Messer dabei, sondern hast du die Bibel dabei, ne? Hast du das Schwert dabei, nicht? Das ist unser Schwert, mit dem wir letztlich kämpfen halt, nicht? Also wenn wir, sowohl wenn wir angefochten sind, also wenn wir Glaubenszweifel haben, wenn wir traurig sind, wenn wir unsere Kämpfe zu haben, wenn der Teufel uns anficht, ganz unterschiedlichen Bereichen, sollen wir kämpfen mit dem Schwert, mit dem Wort. Und wenn wir hingehen und wenn wir auch anderen Menschen begegnen, ihnen von Jesus erzählen, mit dem Wort, mit dem Wort, mit dem Wort, mit dem Wort. Niemals mit Gewalt, niemals mit Druck halt, das taucht überhaupt nichts halt nicht, immer nur mit dem Wort nicht. Die Selbstdurchsetzungskraft des Wortes Gottes, was ganz Großartiges, wie Menschen erreicht werden, durch das Wort Gottes. Und damit sollen wir kämpfen. Wenn wir im Wort sind, am Wort bleiben, damit an Jesus bleiben, dann sind wir stark halt, stark durch das Wort. Und ein letztes, das Gebet, stark im Herrn, durch das Gebet, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Und wacht mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen halt, nicht? Das ist das ganz Wichtige, was ich eben sagte, nicht für alle Heiligen, also für alle, die mir auch die Gemeinschaft mit mir teilen, am eben heiligen Gott, für die mit im Gebet zu stehen. Das ist ganz wichtig, die Verbindung zu Jesus zu halten. Immer wieder, alle Zeit, betet, betet, ganz wichtig halt, nicht? Man kann nicht zu viel beten. Wir alle beten zu wenig, das muss man ganz deutlich sagen. Das ist etwas, ein ganz großes Problem, was wir haben, nicht? Das wissen wir alle, das wird auch immer wieder verkündigt, aber es ändert sich so wenig halt, nicht? Gebet ist so, so wichtig halt, nicht? Um wirklich den geistlichen Kampf führen zu können. Und wenn wir beten, dann werden wir, weil wir die Verbindung zu Jesus haben, stark eben in unserem Herrn. Stark im Herrn sein, das ist das, wozu der Apostel Paulus ja aufruft. Und wir sind stark durch die Wahrheit, durch die Gerechtigkeit, durch den Glauben, durch das Wort und durch das Gebet unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr und Heiland, danke, dass du uns durch dieses Epheserwort noch einmal dazu aufgerufen hast, in dir stark zu sein, dass wir die geistliche Waffenrüstung anlegen sollen, Herr. Und du weißt, wo der ein oder andere von uns in der letzten Zeit da so ein bisschen gehapert hat, wo er die eine oder andere Rüstung nicht so sehr festgeschnallt hatte, beziehungsweise gar nicht angelegt hat, Herr. Lass uns durch deine Gnade, durch deinen Geist stark in dir sein, damit wir den listigen Angriffen des Widersachers immer wieder widerstehen können, Herr. Sei du bei uns, führe und leite du uns in rechter Weise, Herr, und gib du es uns immer wieder, Herr, dass wir mit deinem Wort, dass wir mit deiner Gerechtigkeit und deiner Wahrheit wirklich widerstehen können. Ich will dich bitten, Herr, dass du jetzt weiter bei uns bist und dass du uns segnest. Wir loben dich und wir preisen dich. Amen. Gott, der uns ausrüstet mit all dem, was wir brauchen für diesen geistlichen Kampf. Und den wollen wir loben und preisen mit dem Lied 264. 264, dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr. 264, wir wollen singen die Strophen 1 bis 3 und 5. 1 bis 3 und 5, also insgesamt 4 Strophen. 264, 1 bis 3 und 5. Bitte? 264.
Einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Heere. Das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, großer König, Lob sei dir und Ehre. Herr, du kennst meinen Weg und du ebnest die Bahn, und du führst mich den Weg durch die Wüste, dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Heere. Das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, großer König, Lob sei dir und Ehre. Nun, du reichst mir das Brot und du reichst mir den Wein und du bleibst selbst der mein Begleiter, dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Heere. Das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, großer König, Lob sei dir und Ehre. Und du sendest den Geist, und du machst mich ganz neu, und du erfüllst mich mit deinem Frieden, dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Heere. Das meine Seele zu dir, o mein Gott, großer König, Lob sei dir und Ehre. Gib mir selber das Wort, öffne du mir das Herz, deine Liebe, Herr, zu schenken, dass du mich einstimmen lässt in deinem Jubel, o Herr, deiner Engel und himmlischen Heere. Das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, großer König, Lob sei dir und Ehre.
Ja, lieben Dank für die musikalische Begleitung. Ja, wir haben eben in der Andacht von dem Glauben gehört, nicht dass Apostel Paulus sagt, vor allen Dingen ganz, 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 ganz wichtig, ergreift den Schild des Glaubens. Und das, was wir hier ja jeden Mittwochabend machen, ist ja nicht jetzt irgendwie so ein Historien betrachten, dass wir sagen, was war damals vor knapp 3000 Jahren im Staat Israel so los, wie ging es mit dem Elisa, sondern das hat ja immer wieder den Hintergrund, dass ihr, dass wir im Glauben gestärkt werden, indem wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir gestärkt werden, dass wir getröstet werden, dass wir korrigiert werden, dass wir aufgebaut werden, aber vor allen Dingen wirklich, dass mit alledem unser Glaube wächst hat. Und das ist etwas ganz Wichtiges halt, nicht, dass der Glaube wächst. Und ich möchte das nochmal vertiefen, denn gleich die Geschichte, die wir hören, ist auch von jemandem, der im Glauben Zurüstung erfahren muss. Das werden wir gleich sehen halt, nicht dieser Diener des Elisa, der da im Glauben nochmal die Augen da aufgetan bekommen muss halt, und dass er wirklich gläubig ist. Und was Glauben ausmacht, dazu habe ich uns eine Frage aus dem Heidelberger Katechismus mitgebracht. Wir sind zwar eine reformierte Gemeinde, aber leider ist bei uns der Heidelberger hier in der Martini-Gemeinde nicht so verbreitet. Also den Luthers kleinen Katechismus, den kennen viele. Da sind die zum Teil auch mit groß geworden. Der ist gut. Mit dem Luthers kleinen Katechismus kann man Konfirmandenunterricht prima arbeiten. Das ist eine prima Sache. Nicht mit den 5 Hauptstücken des Katechismus. Das kann man den Jugendlichen gut erklären. Allerdings das wesentlich tiefere und bessere Lehrbuch zur Bibel, das ist der Heidelberger Katechismus. Das ist was für Profis. Das ist wirklich ganz klasse. Und wenn Sie mal ein gutes geistliches Buch lesen wollen, halt, ich komme immer Leute, die kommen zu mir und sagen, oh, das müssen Sie lesen, das müssen Sie lesen, haben irgendwelche Amerikaner dieses und jenes geschrieben, halt nicht. Und die Leute geben einem einen Ratschlag, bin ich ja dankbar und vieles Gutes dabei. Und wenn ich dann frage, habt ihr denn schon mal den Heidelberger gelesen? Ja, da sagen die Leute, nö. Sage ich, das lohnt sich richtig, weil das richtig tief in die Bibel hineinführt. Da sind ja ganz viele Bibelstellen, die da mit dabei sind. Der Heidelberger will ja nur Lernbuch zur Bibel sein, halt nicht. Also der ist nicht um seiner Selbstwillen geschrieben, sondern der will die Wahrheit der Bibel öffnen, halt nicht. Man muss den Heidelberger lesen mit der Bibel in der Hand. Und da, wo ich herkomme, das ist eine reformierte Gegend halt, wir mussten auch im Konfirmandenunterricht ganz viel Heidelberger Fragen aus dem Heidelberger Katechismus auswendig lernen. Und das habe ich als Kind nicht verstanden. Also auch unsere Konfis, also die haben jetzt diese Woche haben die gelernt, Frage 1, was ist eins der Trost im Leben und im Sterben? Und das sage ich denen immer dazu, das sind Fragen, die versteht ihr jetzt noch nicht vollständig, sage ich. Aber die knall ich euch jetzt rein, damit ihr die mitnehmt, euer ganzes Leben lang und dass ihr das wirklich verdaut, was darin steht. Das ist richtig gut, das ist so auf Dauer angelegt. Und eine andere wichtige Frage ist eben die Frage 21, was ist wahrer Glaube? Und es lohnt sich einmal, diese Frage anzuschauen. Deshalb habe ich die uns heute Abend mitgebracht, weil tatsächlich für Konfirmanden ist das ein bisschen haarig. Aber für gestandene Christen und Christinnen ist das eine ganz gute Sache, dass man sich über diese Frage noch einmal in Erinnerung ruft. Was ist denn eigentlich wirklich wahrer Glaube? Was macht das aus? Also, was ist wahrer Glaube? Und der Heidelberger gibt die Antwort. Es ist nicht allein eine gewisse Erkenntnis, durch die ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbaret hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, sei aus lauter Gnaden allein um des Verdienstes Christi willen. Ein Satz, aber wenn man den das erste Mal liest, versteht man gar nicht so richtig. Nicht? Den muss man so ein bisschen sezieren und das habe ich für Sie gemacht. Was ist wahrer Glaube? Und das, was wahrer Glaube ist, ist eben nicht das, was die Autoren des Heidelberger Katechismus, ein Olivian, ein Ursinus, erkannt haben, sondern was die Bibel gesagt hat. Und es sind im Prinzip 4 Punkte. Erstens, Glaubens ist Wissen um die Heilstatsachen aus dem Wort Gottes. Das ist das Erste. Ohne das geht es nicht. Wir können nicht ohne die Bibel irgendetwas von Jesus Christus wissen. Wir können eine gewisse Gotteserkenntnis erlangen, nicht? Also wenn man unter dem Sternenhimmel steht oder wenn man irgendwie in Not ist und irgendwie an irgendeinen Gott spricht. Ja, aber um tatsächlich von Jesus zu wissen, um den wahren, richtigen Glauben zu haben, geht's ohne die Bibel nicht halt, nicht? So geht eben diese Antwort los, ist nicht allein eine gewisse Erkenntnis, aber eben auch. Also Glauben ohne Wissen geht nicht. Und ich warne auch immer dafür, wenn man mit Geschwistern zu tun hat, die so ein bisschen aus pfingstlerischen Kreisen kommen und sowas, wo dann alles nur noch um das Gefühl dreht, nicht? Alles nur noch, der Geist führt mich oder auch heute so, wenn sie so Lobpreis-Happenings haben, nicht? Dann sind dann 10.000 Jugendliche, das ist erstmal gut, wenn Gott gelobt und gepriesen wird, aber wenn das alleinsichtig im Glauben ist, nicht? So dieses Happening zu sagen, das Gefühl, nicht? Und das war so schön und so wunderbar, wir fühlen uns so geborgen und wenn 10.000 Leute alle rufen und schreien und schunkeln, das ist eben tolle Stimmung, nicht? Aber das ist nicht Glaube, nicht? Glaube geht nicht ohne Wissen. Fundamentales Wissen, das ist ganz, ganz wichtig halt, nicht? Das ist ganz wichtig. Nochmal Römer 10, 17 halt, nicht? Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Christi, halt. Ganz wichtig, diese Rückbindung. Also das ist ganz wichtig, das Wissen um die Heilstatsachen. Und damit sind wir auch wieder bei der Bibelstunde, nicht? Darum geht es ja auch hier ein Stück weit. Ich versuche mit dem, was ich bringe, hoffentlich Ihnen da nicht nur Dinge zu sagen und euch, die ihr schon längst wisst, sondern hoffentlich noch ein bisschen weiter hineinzuführen. Es soll ein Stück weit sein, das Wissen vertiefen halt, nicht? Ihr wisst Gott sei Dank dadurch schon ganz vieles und mancher weiß auch sicherlich mehr in manchen Bereichen als ich, ist gar keine Frage, aber ich versuche ja mit diesen Dingen das zu vertiefen, denn es geht bei Glauben auch um Wissen, das ist ganz wichtig, das ist das Erste, aber nicht allein, das sagt er, es ist nicht allein, aber das Erste ist unser Fester. Es geht auch wirklich um Wissen, ganz klar. Zweitens, es geht um ein Vertrauen auf dieses Wissen, dass es mir gilt. Es ist nicht allein eine gewisse Erkenntnis, durch die ich alles für wahr halte, was mir Gott in seinem Wort, sondern auch ein herzliches Vertrauen, was der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt. Das heißt, nicht nur das Wissen darum, also ich weiß, was passiert ist, nicht, das kann man sich ja aneignen, theologisches, biblisches Wissen, sondern eben auch sagen, das setze ich in Beziehung mit mir, das gilt mir. Das Kreuz von Golgatha gilt mir, dort bin ich erlöst, halt nicht. Ich habe ewiges Leben, wenn ich an Jesus Christus glaube, nicht, dass es mir gilt, dieses Vertrauen. Ich gebrauche dieses Beispiel, ich habe noch kein besseres gefunden, immer wieder mit der Medizin, nicht. Wenn wir Lungenentzündung haben oder eine Bronchitis, eine schwere halt, nicht, dann gehen wir zum Arzt, dann gibt er uns ein Antibiotika, nicht. Dann haben wir das, was wir brauchen, quasi das Wissen übertragen darauf, gegen diese Bronchitis. Und für den Glauben ist genauso, wir haben das Wort Gottes, nicht. Aber das müssen wir anwenden. Wir müssen wissen, dass wir damit gemeint sind, nicht, dass wir angesprochen sind, nicht, dass wenn der Psalm 23 sagt, der gute Hirte, dass das unser Hirte ist, dass wir diese Schafe in der Herde Jesu sind, dass wir das richtig annehmen halt, nicht. Genau wie mit dem Medikament, so wie man das Antibiotika schlucken muss, also für sich annehmen muss, einnehmen muss, so muss ich tatsächlich auch das Wort Gottes einnehmen, nicht, tatsächlich darauf vertrauen. Und wenn ich diese beiden Dinge tue, das ist das, was ich tun muss halt, nicht? Also das, was ich als Mensch tun muss. Mir Wissen aneignen, also mit dem Wort Gottes arbeiten. Deshalb sage ich immer, lest im Wort Gottes, hört Predigten, lest im Wort Gottes, lest im Wort Gottes. Und vertraut dem halt, nicht, dass ihr gemeint seid, nicht? Mit all dem, fürchte dich nicht halt, nicht? Ich bin bei dir, ich behüte dich halt, nicht? Nehmt es an für euch, nicht? Und wenn das passiert, also wenn ihr das annehmt, dann kommt das drittens, was Glaube ausmacht, nämlich das Wirken Gottes durch den Heiligen Geist. Glauben ist eben nicht nur etwas, was wir machen können, dass wir sagen, okay, wir wissen viel über die Bibel und nehmen das auch an. Das ist nur das Menschliche. Aber wenn wir das tun, dann kommt Gott ins Spiel. Das ist wie so ein Kreislauf. Nicht? Wenn wir das Wort, wenn wir Jesus, nochmal, das Wort ist ja Jesus selber, annehmen, darauf vertrauen, dann wirkt Gott durch den Heiligen Geist in uns halt. Nicht? Das ist das Wunderbare. Das heißt hier, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt. Nicht? Der Heilige Geist wirkt durchs Evangelium in mir halt, nicht? Das ist das Tolle. Das sind die beiden Elemente, wie Gott in mir wirkt halt, nicht? Dass er dann im Wort tatsächlich zu mir kommt, in der Predigt halt, nicht? Das kann ich Ihnen nicht erklären. Das kann ich euch nicht erklären, wie das funktioniert, nicht? Im Einzelnen. Das ist ein Geheimnis Gottes. Aber dass das so funktioniert, das weiß ich und das garantiere ich. Genauso wie beim Abendmahl. Da kann ich auch nicht sagen, wie ist denn jetzt der Heilige Geist bei uns? Also, da sagt der eine Theologe dieses, der nächste jenes halt, nicht? Ich kann es nicht sagen, ich kann nur die Schulter zucken. Das ist ein Geheimnis Gottes, nicht? Wie der Herr im Abendmahl dabei war, aber das kann ich garantieren. Am Sonntag ist er da gewesen. Und da hat er uns in besonderer Weise Stärkung des Glaubens gegeben. Das kann ich nicht messen, wie ich, was weiß ich, den Blutdruck mir abmessen lassen kann und kann sagen, 120 zu 80, alles in Ordnung. Aber ich weiß, dass es passiert und dass es was Wunderbares ist halt, nicht? Dass der Heilige Geist darin wirkt. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen und dieses Wort Gottes, was er uns gibt, darauf vertrauen, das annehmen halt, nicht? Und dann wirkt er eben wiederum durch das Wort halt, nicht? Sondern auch durch den Heiligen Geist, durchs Evangelium in mir wirkt halt, nicht? Also durch den Heiligen Geist und durchs Evangelium, durch diese frohe Botschaft, durch die Bibel. Evangelium ist nicht nur die vier Evangelisten, Markus, Matthäus, Lukas, Johannes, sondern ist die ganze Bibel halt, nicht? Das ist, ganze Bibel ist frohe Botschaft, nicht? Dass ich das dann merke, dass ich das annehme. Das ist dieser Kreislauf, in dem ich mich bewege halt, nicht? Das ist dieses ganz Wunderbare, dass dann Gott in mir wirkt. Das ist ein Geheimnis, das, was ich tun kann. Als Mensch, um wirklich wahren Glauben zu haben, ist immer wieder die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes, immer wieder aufs Wort Gottes zu schauen, immer wieder das Wort Gottes zu lesen, darauf zu vertrauen, was ich da höre, so großartig und wunderbar die Verheißungen sind, dass ich sie gar nicht verstehen kann, aber ich sage, ich glaube es ganz einfach, wie ein kleines Kind ganz blindlings vertrauen, und wenn da steht, fürchte dich nicht, egal was denn los ist, vertraut darauf, und dann wirkt der Herr wirklich den Glauben in uns. Das ist das ganz Tolle halt, nicht? Das ist eben so eine Wechselbeziehung, das ist ganz wunderbar. Das ist das, was eben hier ausgesagt wird, hier in dem Heidelberger Katechismus. Und nicht, weil es der Heidelberger ist, stimmt das, sondern weil das genauso in ganz vielfältigen Weisen in der Bibel beschrieben ist. Halt. Nicht, die Bibel macht das an ganz vielen Stellen deutlich. Wenn ihr mal die Frage 21 im Heidelberger lesen würdet, halt, dann findet ihr alle Bibelstellen, die da als Referenz dazu steht. Aber das ist genau das, was die Bibel sagt. Und das wollte ich uns heute nochmal so weitergeben. Und das dürfen wir wissen. Damit ist jetzt auch gut, wo ich gleich zu unserem Bibeltext komme. Das passiert, wenn wir hier zusammen sind, dass wir im Glauben gestärkt werden. Ich als allererstes, wenn ich die Bibelstunde vorbereite, das ist ein großes, ich mache so gerne Bibelstunde, weil einfach nicht nur schön ist, mit euch und ihnen zusammen zu sein, das ist ein angenehmes Arbeiten, das ist ganz toll, gar keine Frage, aber was viel, 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 viel besser ist für mich, ist tatsächlich, dass ich da Gemeinschaft mit Jesus haben kann und in der Auseinandersetzung mit den Texten, wenn man die dann lesen darf, dass man selber gesegnet wird, nicht, dass man selber angesprochen wird, nicht, dass man sich selber wiederfindet. Ich sage, und hier bin ich gemeint, nicht, wie ich diesen Epheser-Text heute wieder gelesen habe, und sage, Mensch, was ich da wieder für mein eigenes Leben rausnehmen konnte, und sagen, jawohl, das gilt mir, ich nehme das an und merke, wie der Glaube bei mir lebendig ist, halt, nicht, was passiert halt, nicht, das ist was ganz Wunderbares. Und das dürfen wir hier gemeinsam erleben, nicht, dass wir in diesem Glauben gestärkt werden. Nicht, weil Pastor Lotzl irgendetwas könnte, das liegt nicht an mir, sondern es ist allein das Wort Gottes, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und wenn dieses Wort Gottes, mit dem wir uns auseinandersetzen, was ihr bekommt, nicht, wenn ihr das lest, wenn ihr das hört, wenn ihr dem vertraut, nicht, was ihr dann verstanden habt, dass ihr dann wissen dürft einfach auch und merkt, dass wirklich der Herr durch den Heiligen Geist euch im Glauben stärkt. Und das wünsche ich uns jetzt auch, wenn wir auf diesen wunderbaren alttestamentlichen Text jetzt schauen, dass wirklich unser Glaube auch an diesem Abend gestärkt wird. Der Text, den ich mitgebracht habe, ist der aus 2. Könige 6, die Verse 8 bis 23. Und der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten und sprach: Wir wollen da und da einen Hinterhalt legen. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen: Hüte dich, dass du nicht an diesem Ort vorüberziehst, denn die Aramäer lauern dort. So sandte denn der König von Israel hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte, und war dort auf der Hut und tat das nicht nur einmal oder zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram voller Zorn darüber, und er rief seine Obersten und sprach zu ihnen: Wollt ihr mir den nicht sagen, wer von den Unseren es mit dem König von Israel hält? Da sprach einer seiner Obersten: Nicht doch, mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König von Israel, auch was du in der Kammer redest, wo dein Lager ist. Er sprach: So geht hin und seht, wo er ist, damit ich hinsende und ihn holen lasse. Und sie sagten es ihm an und sprachen: Siehe, er ist in Dothan. Da sandte er hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm: O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sprach: Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach: Herr, schlage dies Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen: Dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt. Folgt mir nach. Ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und als sie nach Samaria kamen, sprach Elisa: Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen und sie sahen. Und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa: Mein Vater, soll ich sie töten? Er sprach: Du sollst sie nicht töten. Erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken, und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl bereitet, und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Eine ganz starke Geschichte. Und die muss man ein paar Mal lesen, um das alles sacken zu lassen, was da so an Motiven passiert halt, nicht? Also dieser furchtbare König der Aramäer, Ben-Hadad, halt nicht, der will den immer wieder Hinterhalt legen, der will die reinlegen. Und das klappt immer wieder nicht. Elisa kriegt durch Gott das offenbart, kann immer wieder den israelitischen König warnen, der übrigens ein ganz großer, Entschuldigung, Drecksack gewesen ist, dieser Joram, ganz schlimmer Finger halt, obwohl er sich hier so ganz positiv tut. Ich fragte Elisa nicht, aber das ist ein ganz schlimmer König gewesen. Dann kriegt das der Aramäer-König mit und sagt sich, ja, das muss ein Verräter in eigenen Reihen sein, nicht? Und dann wird ihm offenbart, das ist ja auch so ein Geheimnis, wie ist das kund geworden, das schien da wirklich publik zu sein, dass er sagt, auch wenn du in deinem Schlafzimmer bist, nicht? Der Herr sieht das nicht, der Herr sieht das. Und dann sagt sich dieser böse Aramäer-König halt nicht, ja, da müssen wir den ausschalten, nicht? Wir müssen den Mann Gottes ausschalten, nicht? Den müssen wir kriegen und schickt eben das Heer dahin. Also ganz tolle Geschichte. Und was dann passiert, ist also ganz wunderbar. Und ich habe mir überlegt, diese Geschichte auszulegen. Noch einmal von der doppelten Existenz, habe ich das genannt. Ich würde auch sagen können, das ambivalente Leben der Christen oder die Bipolarität unserer Leben, des Lebens halt nicht. Aber dass wir als Kinder Gottes zwar in der Welt sind, aber dass wir als Kinder Gottes natürlich noch eine ganz andere Realität haben. Und deshalb hatte ich eben auch den Epheser-Text mitgebracht, wo eben da die Rede davon war, zu sagen, halt nicht, wir haben es hier nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Es sind ganz andere Dimensionen, die uns bestimmen halt, nicht? Und das ist tatsächlich unsere Existenz als Kinder Gottes. Ja, wir sind noch in dieser Welt, mit allem, was uns hier Angst macht, mit allem, was hier Freude macht und Spaß macht, aber wir werden von einer ganz anderen Realität ja tatsächlich als Mitglieder des himmlischen Jerusalems, als diejenigen, die Wohnstätte dort haben, bei Gott geprägt. Und darum geht es tatsächlich auch hier, um diese doppelte Existenz, Kinder Gottes in der Welt. Das Erste, was uns da mitgebracht hat, diese doppelte Existenz, ist dieses Lokale. Und zwar das Erste, dass es für Kinder Gottes in dieser Welt gefährliche Orte gibt. Es gibt gefährliche Orte. Für diejenigen, die zum Volk Gottes gehören, die Christen sind, die Kinder Gottes sind. Da heißt es hier, und der König von Aram führte Krieg mit Israel, berief seine Obersten und sprach, wir wollen da und da einen Hinterhalt legen. Also es gab bestimmte Plätze, für die wäre es tödlich oder schwierig gewesen, wenn da Menschen aus Israel gewesen wären. Und das ist nicht nur hier an dieser Stelle so, in der Bibel immer wieder wird auch von diesen Plätzen erzählt, dass es gewisse Plätze gibt, die sollen Kinder Gottes meiden halt, nicht? Im Psalm 1 heißt es, das ist ganz wichtig, Psalm 1, Vers 1, im Buch der Psalmen, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Also das sind schlechte Plätze, die sind nicht gut für Kinder Gottes. Also es gibt Plätze, die nicht gut sind. Wir werden gleich noch sehen, wenn ich den zweiten Punkt sage, wie Gott auch an diesen Plätzen vorbeiführt. Nicht, wie das immer wieder in der Bibel auftaucht, wenn man darüber nachdenkt. Aber das müssen wir erstmal festhalten aus diesem Text. Es gibt Plätze, die für uns als Kinder Gottes nicht gut sind. Und das wissen wir auch. Es gibt Menschen, wenn wir in deren Gemeinschaft sind, ich fange mal so geistlich an, das bringt uns geistlich nicht weiter. Ganz im Gegenteil, das zieht uns geistlich runter. Es gibt Verführungen in dieser Welt und die sehen ganz unterschiedlich aus. Nicht so der junge Mann, die junge Frau mit 20 Jahren, klar im Glauben, und da lernt er den Mann, die Frau kennen, der so gut aussieht, so nett ist und charmant ist und alles da hat, was der Traummann oder die Traumfrau sein sollte, aber steht leider nicht im Glauben halt. Nicht? Das ist ein gefährlicher Platz dann an deren Seite halt nicht. Ich sage das immer wieder unseren Jugendlichen oben halt nicht. Also den Jungs sage ich immer, wie sieht das aus? Wie sollt ihr euch eine Frau raussuchen? Sage ich, gibt es nur drei Kriterien. Die drei Gs, gläubig, gut aussehen, gut kochen. Da könnt ihr alles machen. Das Wichtigste ist, das erste G, gläubig. Alles andere ist nicht so wichtig. Also mit Jungs, die verstehen das dann. Und ich sage denen immer, guckt nur, dass die gläubig sind. Da könnte ich Geschichten erzählen, die kennt ihr auch alle, wenn die dann die falschen Frauen heiraten. Umgekehrt die Mädchen, die falschen Jungs, nicht? Zu sagen halt nicht, ganz klar im Glauben und dann wird gegangen, man denkt, ja, und ich könnte ja, taucht nichts, taucht gar nichts, gefährliche Orte halt nicht. Und die Bibel warnt davor halt nicht, setzt euch da nicht hin. Und Gott schickt auch immer wieder dann Dinge halt, wo man sagt, ja, das war nicht so. Ich erlebe es immer wieder, dass wenn ich mit Menschen spreche über Leben oder auch gerade über Schicksalsschläge, wenn Dinge passiert sind, wenn die Ehen kaputt gegangen sind oder solchen Sachen, dass gesagt wird, ja, damals sind meine Eltern und die Brüder gekommen, haben alle gesagt, mach es nicht. Ich habe es dann trotzdem getan halt nicht. Und heute muss ich sagen, es war so richtig nicht. Gott warnt immer wieder. Und nur häufig wollen wir das dann nicht sehen. Oder dann hat der Widersacher ganz viel, zieht dann so in die Hinterhalte, die gelegt werden halt nicht. Es gibt für Kinder Gottes gefährliche Orte. Das Tolle ist, das ist das eine, was unser Leben auch betrifft. Und das ist nicht nur für den 20-Jährigen, die gibt es für uns auch immer wieder. Also die Verführungen, gefährliche Orte halt, die gibt es immer wieder, wo wir gucken müssen halt. Aber der Herr führt eben auch an diesen gefährlichen Orten vorbei. Das sehen wir hier nicht, aber der Mann Gottes sandte zum König Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, dass du nicht an diesem Ort vorüberziehst, denn die Aramäer lauern dort. Und dann sagt sie, Text auch noch nicht nur einmal, nicht nur zweimal, immer wieder macht er das halt nicht. Der führt die Leute nicht. Gott schickt seine Leute nicht. Der gibt immer wieder Anweisungen. Das Problem ist, dass wir das häufig nicht gern hören wollen halt nicht. Oder dass wir sagen, ja, ich habe es im Griff. Ich sehe die Gefahr ja auch, aber die habe ich im Griff, die ist nicht so groß. Nicht? Und dann glauben wir, schlauer zu sein. Matthäus 2, Vers 12 aus der Geburtsgeschichte wissen wir halt nicht. Da gibt es auch diese gefährlichen Orte halt nicht. Da schickt Gott seine Engel halt nicht. Zum einen halt nicht zu den Weisen halt. Und Gott befahl ihnen im Traum nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen einen anderen Weg wieder in ihr Land. Das wäre gefährlich geworden, nicht? Wenn sie zu dem zugezogen werden, nicht nur fürs Jesuskind, sondern auch für sie, nicht anderen Weg gehen, sagt Jesus. Das nicht, das ist nicht gut. Halt nicht. Oder auch mit Josef halt, der kriegt auch ganz klare Anweisungen. Bleib nicht da, du musst weg halt, nicht Wegführung halt, nicht. Immer wieder diese Wegführung halt, die Gott tut halt, nicht. Und führt uns an gefährlichen Orten, an gefährlichen Plätzen vorbei. Ich sage immer wieder, da gibt es die reguläre und die spektakuläre Führung Gottes halt. Die reguläre Führung halt nicht, das ist hier das, was wir immer wieder lesen können, die 10 Gebote halt nicht, wenn es da heißt nicht, du sollst nicht Ehe brechen oder du sollst nicht zur Hure gehen halt nicht. Und wenn einer meint, ja, das muss ich aber machen halt nicht, ich kriege keiner mit, ich bin jetzt auf Geschäftsreise oder sowas halt, ich sehe ja keiner, jetzt lasse ich es mal richtig gut gehen. Da hat der Widersacher schon die Haken reingeschlagen halt. Das ist regulär, nicht, wo der Gott sagt in seinem Gebot, aha, so soll es sein. Es gibt aber auch die spektakulären, das wirklich tatsächlich Gott ganz klare Offenbarungen gibt halt durch das Wort, dass man merkt in der Predigt oder in der Bibellese, wow, das passt ja genau in meine Situation. Das ist ja die Antwort auf die Fragen, die ich hatte, soll ich nicht halt nicht. Oder Gott klar sagt, nein, nicht, aber darauf hören halt nicht. Gott führt, gar keine Frage, Gott lässt uns nicht im Stich halt und führt uns an den gefährlichen Orten immer wieder auch vorbei. Das Zweite, die doppelte Existenz, der Krieg der Welt gegen die Kinder Gottes. Das ist das, in das wir hineingestellt sind. Wir stehen, das sagt ja auch der Epheserbrief, in einem Kriegsgeschehen. Jetzt sind wir hier natürlich in Deutschland, wenn ich das hier erzähle, da zuckt man mit den Schultern, wenn wir auf das gucken, was uns umgibt. Was ist denn für uns Krieg? Wir sind ja staatlich gefördert und protegiert, das ist ja ein Wahnsinn halt, nicht? Der Staat zieht uns die Kirchensteuer ein und wie sind wir wohl gelitten, nicht, wenn irgendwelche Dinge sind, nicht? Also die Kirche wird ja immer wieder gefragt und Refinanzierung unserer Diakonie und alles, nicht? Da dürfen wir uns nicht einlullen lassen. Wir stehen in einem Kriegsgeschehen. Die Welt, also alles das, was nicht zu Jesus gehört, kämpft in letzter Konsequenz gegen uns. Auch wenn es für den Moment so angenehm, so schön, so wunderbar aussieht, halt, nicht? Wir kämpfen gegen uns. Luther sagt das eben in diesem Bild, entweder wirst du geritten vom Teufel oder von Jesus Christus. Und die Welt, die nicht von Jesus geritten wird, wird vom Teufel geritten. Egal wie gut das kommt. Ich sage das immer wieder an diesem Beispiel, was ich eben schon sagte, Diakonie. Nicht? Da kommt ein Staat und sagt, wir finanzieren euch den ganzen Krempel. Die meinen das auch noch gut halt. Nicht? Wir machen Refinanzierung der ganzen Geschichte, euer diakonisches Handeln. Das ist ein ganz wichtiger Zweig kirchlichen Dienstes halt nicht. Und was ist passiert? Wir haben eine Firma gegründet. Was diakonisch in Deutschland los ist, ist ein Wahnsinn halt, nicht? Reichtum über Reichtum, nicht? Krankenhäuser, Kindergärten, diakonische Einrichtungen. Und was ist? Missionarisch passiert da nichts mehr. Weil tanzen müssen wir natürlich nach dem, was wir wiederkriegen an dem Geld. Wir sind ja refinanziert, nicht? Da hängt man dem, was der Staat macht. Und wenn das zu stark missionarisch ist, dann funktionieren Dinge nicht mehr halt, nicht? Auf den ersten Blick so wunderbar, wenn der Staat ja das viele Geld in die Hand nimmt und alimentiert und macht und tut. Ganz große Katastrophe, nicht? Wir bezahlen euch, eure Hochschulprofessoren, nicht? Alle bezahlt, nicht? Aber die reden natürlich auch mit bei Berufungen halt, nicht? Katastrophe, ganz katastrophales Geschehen. Die Welt steht im Krieg gegen uns, nicht? Die wollen uns die Hinterhalte legen. Und ein Hinterhalt ist nichts, was man direkt erkennt, sondern Hinterhalt, so wie das hier ist, eine Sache, da geht man erstmal und denkt, das ist alles ganz wunderbar, nicht? Bis man merkt, in welchem Dilemma man drinsteht. Und das tut die Welt. Manchmal ist es so, dass es sehr lange braucht, bis ein Hinterhalt offenbar wird. Aber wir wollen uns da nicht einlullen lassen. Nochmal dieser Epheser-Text, nicht? Wir haben es hier nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern der Widersacher kämpft. Und der hat manchmal einen langen Atem halt, aber dann schlägt er irgendwann zu, wie er wirklich die Gemeinden, wie er die Kinder Gottes erreichen kann und wie er sie bekämpfen kann halt, nicht? Und da müssen wir aufpassen. Wir sind in die Welt gestellt und in der Welt werden wir bekämpft. Johannes 15 heißt es, Jesus Christus spricht, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Das sagt Jesus in den Abschiedsreden, wo er es nochmal den Jüngern einschärft und sagt, die Welt hasst euch. Das ist so. Und je intensiver Christus Nachfolge ist, desto mehr spürt man den Hass der Welt. Das ist so. Das geht auch in der eigenen Familie von netten Leuten. Das kennt ihr alle nicht, diese Dinge nicht. Wenn ihr mit Jesus das ernst meint, dann passiert der Hass der Welt. Das ist gar keine Frage. Nicht? Da sind wir hineingestellt in diesen Krieg gegen die Kinder Gottes. Das muss klar sein. Das sage ich zum Beispiel auch Konfirmanden. Ich sage denen, Nachfolge Jesu ist ganz Wunderbares. Aber es hat auch damit zu tun, dass man in Auseinandersetzungen, in Kämpfe hineinkommt, nicht, die eben nicht von dieser Welt sind. Die kann man nicht verstehen, was dann passiert, sondern das hat eine andere Dimension. Aber, und das ist das andere, das ist die eine Wahrheit, die kann einem Angst machen, aber wir haben einen allmächtigen Beschützer in Jesus Christus. Nicht? Die legt diese Hinterhälte, diese Welt, aber es gibt jemanden, der durchführt, Jesus halt nicht. Und so wie hier in der Geschichte Elisa halt nicht immer wieder da durchführt, den König von Israel, und die kommt immer wieder drumherum, so dürfen wir auch wissen, dass wir in Jesus den Beschützer haben. Wir haben ja letzte Stunde darüber gesprochen, Auslegung, allegorisch. Hier wird uns vieles über Jesus gezeigt. Nicht Elisa ist ein allwissender Mensch gewesen, sondern das soll eben ganz viel zeigen. So seid auch ihr als Kinder Gottes geführt durch Jesus Christus, der euch immer wieder durchführt hat. Nicht? Und das ist das zu sagen, wir werden in unserem Leben hier auf dieser Welt immer wieder schlimme Dinge erleben müssen. Auch das ist gar keine Frage. Aber wir sind nicht allein, der Herr Jesus ist bei uns. Ich habe uns dieses Wort mitgebracht. Und ob euch schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröst mich. Er führt uns hindurch, das ist ganz wichtig. Wir dürfen nur nicht anfangen, mit der Welt gemeinsame Sache zu machen, das ist ganz wichtig. Es ist was ganz Furchtbares passiert nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja so, dass die deutschen Christen total diskreditiert waren. Und die bekennende Kirche, nicht, die stand auf einmal so da. Das waren die Leute, da war unhinterfragt, nicht? Das war die einzige politische Instanz, Gesellschaft, die überhaupt noch Bestand hat. Nicht? Das war ein Wahnsinn. Und wie gestalten die neu entstehende Kirche, neu, nicht vom Wort Gottes, was sie geprägt hatte, die gehen hin und sagen, diese Bonhoeffer-Geschichte, Kirche für die Welt. Das ist eine ganz große Katastrophe, das ist was ganz Schlimmes. Wir sind nicht Kirche für die Welt. Nicht? Das ist das Leitmotiv der Kirche in den 50er, 60er Jahren geworden, Kirche für die Welt. Das ist eine Katastrophe. Bonhoeffer ist ein guter Mann gewesen, gar keine Frage. Aber so hat er das nicht gemeint, was wir derzeit erleben. Kirche für die Welt, Gleichmachung. Wir fahren alles runter damit, ja, die Welt, nicht, natürlich soll missionarisch sein, aber wir können uns mit der Welt nicht gleichmachen halt, nicht? Dann müssen wir darauf sehen halt nicht, dass dann hat die Welt uns lieb, nicht? Aber dann ist der Herr nicht mehr bei uns halt. Wir dürfen uns nicht mit der Welt gleichmachen. Wir stehen im Krieg gegen die Welt. Das ist ganz klar. Das muss immer wieder deutlich sein halt, nicht? Wir stehen nicht mit der Welt zusammen. Wir sind in diese Welt gesetzt, aber als Botschafter Jesu Christi statt. Wenn wir anfangen, die Spielregeln der Welt zu überwachen, dann funktioniert es nicht mehr, ist der Herr nicht mehr bei uns halt nicht. Aber der ist bei uns in alledem, was auch wirklich an Angriffen in der Welt kommt hat. Ein drittes, auch das wieder bipolar. Auf der einen Seite das der Hingegebensein der Kinder Gottes, auf der anderen Seite das Gerettetsein der Kinder Gottes. Wenn wir als Kinder Gottes, als Nachfolger Jesu leben, dann sind wir da hingegeben in diese Welt, in diesen Krieg und da passieren immer wieder furchtbare Dinge halt, nicht? Das lesen wir auch hier. Und als die Nacht hinkam, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf, trat heraus und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Am Abend noch vorher schlafen gegangen, alles war in Ordnung. Ja, und am anderen Morgen, da ist auf einmal das ganz große Chaos, nicht? Dahingegeben, auf einmal ist man umzingelt, nicht? Jetzt ist auf einmal das ganz große Elend, nicht? Dahingegeben, weil die Feinde einen angreifen, halt, nicht? Und das ist unsere Existenz als Kinder Gottes, nicht? Sagt Jesus, Matthäus 10, Vers 16, bei der Aussendung der Jünger, sagt er, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist unsere Existenz. Das sagt Jesus ganz genau. Wir sind dahingegeben. In dieser Welt schutzlos, da sind wir schwach. Wenn man die Geschichte der ersten Gemeinde, des Apostel Paulus sieht, nicht immer wieder gefoltert, verhaftet, alles unter die Wölfe, da sind wir dahingegeben in diese Welt. Und trotzdem, das ist die andere Wahrheit, das Bipolare, wir sind direkt gerettet. Wir sind zwar dahingegeben in dieser Welt, aber wir sind gerettet. Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voller feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Nicht auf der einen Seite dahingegeben, rein weltlich, verloren, nicht? Ganz großes Problem, geistlich gesehen gar keine Schwierigkeit. Der Herr sitzt ja im Regiment, er ist der Beschützer und Behüter halt, nicht? Das ist das, was Jesus dann sagt halt in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Natürlich sind wir in dieser Welt schon dahingegeben und natürlich macht die Welt Probleme und natürlich werden wir Auseinandersetzungen kommen, aber der Heiland hat die Welt längst schon besiegt, längst schon überwunden. Deshalb brauchen wir keine Angst mehr. Und trotzdem sind wir noch in dieser Welt, nicht? Das macht ja unsere Existenz aus. Das ist genau dieses Bipolare. Dahingegeben sein und nicht. Und dazu ist es wichtig halt, nicht, dass man immer wieder dafür die Augen geöffnet bekommt. Das ist das Tolle dieser Geschichte. Damit sind wir jetzt beim Zentrum. Das ist mal wirklich dieser Geschichte, dass man diesen Blick als Kind Gottes, als Diener, der Diener hier, der ist, dass man diesen Blick hat, nicht? Dass man diesen weltlichen Blick nicht hat. Also als der weltliche Blick diesen Diener, der steht morgens auf, geht raus, vielleicht wieder Wasser holen oder sonst was halt nicht, da sprach sein Diener zu ihm, oh weh mein Herr, nicht, das ist der weltliche Blick, oh weh mein Herr, ach du liebe Zeit, nicht, nur das Weltliche, der sieht das Geistliche nicht, er sieht nicht das Gerettetsein, der sieht nur das Dahingegebensein, jetzt ist alles verloren. Das ist genau das, was wir vor 2 Wochen hatten bei der Andacht zum Petrus auf dem See, als er aber den starken Wind sah, erschrak er, begann zu sinken. Rein nur das Weltliche, nur das Weltliche. Und wenn man das Weltliche im Blick hat, geht der Glauben knitter kaputt, nicht? Wir wissen das aus Lukas 8, nicht? Wie das Korn erstickt wird, also der Same, der da ausgeworfen wird, das Wort Gottes, und es wird erstickt unter den Freuden, Sorgen, Reichtümern dieser Welt, nicht? Wenn der Widersacher uns damit packt, mit dem weltlichen Blick, wenn wir die weltlichen Dinge bei uns vor Augen haben, nicht nur das sehen, dann wird der Glaube ganz klein gemacht, dann wird das Wort Gottes erstickt. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wir müssen von diesem weltlichen Blick lassen, loslassen, uns davon trennen. Und wir müssen den geistlichen Blick geöffnet bekommen, dass wir geistlich Dinge in dieser Welt betrachten, nicht weltlich. Das tut der Widersacher. Der Widersacher, der dekliniert uns sofort durch, wenn wir anfangen, weltlich unser Leben zu betrachten. Unser Geld, unsere Gesundheit, unsere Ehe, all diese Dinge. Wenn wir es weltlich machen, nicht? Wenn wir die Dinge dieser Welt lieb haben, dann hat der Widersacher uns schon an der Angel. Und dann wird es ganz schwer. Aber diesen Blick, den sollen wir nicht haben, sondern den müssen wir uns immer wieder von Gott selber öffnen lassen. Den geistlichen Blick. Das ist genau das, worum es hier geht, als Kern dieser Geschichte, 2. Könige 6. Er sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Das ist diese andere Realität. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Und das sind diese geistlichen Augen, die geistlichen Augen, die die Situation in der Welt anders beurteilen, als das, was der Weltmensch nur sieht, oder der Christ, der angefochten ist von seinen Sorgenreichtümern, dass man einen geistlichen Blick auf diese Dinge werfen kann. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, diesen geistlichen Blick der Kinder Gottes zu haben. Und das ist unser Problem, das wir haben, den viele Geschwister auch immer wieder haben, auch in unserer Gemeinde, in der Seelsorge erlebe ich es immer wieder, man hat nur den weltlichen Blick. Und auch mir passiert das immer wieder, der weltliche Blick, nicht? Der Widersacher verführt uns, den weltlichen Blick. Und Gott muss euch immer wieder die geistliche Dimension eröffnen. Der muss mal sagen, was ist denn hier die Wirklichkeit? Das ist da nur Schmierentheater. Es gibt eine ganz andere Wirklichkeit, wie hier an diesem Berg. Ja, natürlich sind da Leute, natürlich ist ein Riesenheer. Aber da steht noch ein ganz anderes Heer dahinter, nicht? Das ist ein Wahnsinn. Und der Mann Gottes macht einen Schnitt, dann sind die alle blind und da läuft er mit denen wie der Rattenfänger von Hameln durch halb Israel halt und kann die führen, wohin er will. Das ist die geistliche Realität halt, nicht? Da kannst du Situationen ganz anders einstellen. Das ist das, was die Bibel immer wieder spricht, von diesen geistlichen Augen halt, nicht? Zum Beispiel Apostelgeschichte 7, die Steinigung des Stephanus. Das ist ja eine furchtbare Geschichte rein weltlich, nicht? Der Stephanus wird hingerichtet, nicht? Wird furchtbar umgebracht halt, nicht? Als sie das aber hörten, also hat gerade das Evangelium verkündigt, nicht, hat gerade ganz klar Predigt für Jesus gemacht, ging es ihnen durchs Herz, also die haben schon erkannt, das ist die Wahrheit, knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll Heiligen Geist sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Also der hat einen geistlichen Blick ganz anders. Da sind hunderte von Menschen um ihn rum, die wollen ihn umbringen halt nicht. Furchterregende Situation. Und der sieht den offenen Himmel halt, nicht? Der Herr schenkt eine ganz andere Realität halt, nicht? Sie aber schrien laut und hielten sich ihre Ohren zu, stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus, und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das sagte, verschied er. Das ist geistlicher Blick auf eine Situation. Er wird von diesen Mördern umgebracht und man sagt, da ist ja nur Hass und dann fängt er an, für die zu beten. Bittet den Herrn, damit er den, das kannst du nur, wenn du den geistlichen Blick hast, dass du sagen kannst, deinen eigenen Mördern, für die Mörder zu beten, dass der Herr ihnen vergibt. Das ist geistlicher Blick. Und das muss der Herr uns immer wieder öffnen. Wenn wir das nicht haben, halt nicht, dann kommt der Wut, der Hass, den Zorn. Dann kann der Widersacher uns immer mit dem Ködern halt nicht. Das sind eine Spielregeln der Welt. Nicht damit eins ins andere halt nicht. Und dann klatscht er so in die Hände, wunderbar. Und dann spielt er mit uns das, was er will. Das ist das, was 2. Korinther 4 heißt. Ich habe uns da zwei Texte mitgebracht halt nicht. Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das ist auch hier im 2. Korintherbrief, wo genau diese Augen, diese geöffneten Augen. Und das ist wichtig, dass wir uns immer wieder bestimmt sein lassen, als Kinder Gottes, nicht von diesen weltlichen Realitäten mit all ihren mathematischen Abläufen und Richtigkeiten, sondern den geistlichen Blick haben zu sagen, wir sind Kinder Gottes, des allmächtigen Gottes, der uns in seinen Händen hält. Halleluja, das ist was ganz Großartiges. Und wenn wir so diesen Blick haben, können wir anders leben. Dann müssten wir nicht mehr handeln wie die Kinder dieser Welt. Und das ist auch das Interessante an dieser Geschichte halt, nicht? Das weltliche Handeln, auch bei den Kindern Gottes, bei denen die erlebt haben, wie wunderbar Gott ist, die fangen nun immer wieder in diese alten Mechanismen runter, nicht? Als dann die Leute in Samaria sind, diese Feinde Gottes halt, die sind dann umstellt, nicht? Da steht dann der König von Israel. Und dann sagt er hier, als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa: Mein Vater, soll ich sie töten? Nicht? Jetzt erlebt das Wunder Gottes und jetzt wollen wir wie die Welt handeln. Nicht wie Stephanus, der sagt, ich bete sie. Nein, wir machen kurz einen Prozess, den hauen wir jetzt den Kopf ab. Und da sagt der Mann Gottes ganz klar, nein, tu es nicht, sondern sagt ihm, fahr richtig auf, essen und trinken. Das ist das beauftragte geistliche Handeln. Nicht? Das ist ganz tief drin. Hier merken wir was von Jesus, nicht die Feinde umbringen, die Feinde segnen. Übrigens nicht nur, jetzt kann man sagen, ja, Joram, das war ein ganz verdorbener König, der hat es halt nicht richtig geschnallt. Die Bibel berichtet interessanterweise von zwei absoluten Topstars des Glaubens, Johannes und Jakobus, nicht? Der Lieblingsjünger des Herrn Jesus halt nicht, der Evangelist, der die Offenbarung geschrieben hat, und Jakobus halt nicht. Die berichten davon, wie die genauso denken halt nicht. Lukas 9 lesen wir die Geschichte, und er sandte Boten vor sich her, sie gingen hin und kamen in das Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Als aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie: Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Jesus aber wandte sich um und wies sie zurecht. Also es ist auch so dieses ganz Natürliche, nicht so wie der Weltmensch eben denkt. Und das sind die Jünger Jesu, das sind ja nur die Topstars des Glaubens halt, nicht? Die sind genauso. Ja, die haben uns abgelehnt. Ja, Herr, jetzt müssen wir da mal ein kleines Strafwunder machen. Ne? Jetzt muss da mal Feuer vom Himmel regnen halt. Wir machen das auch in deinem Namen, kein Problem, nicht? Das ist auch in so Menschen so drin, nicht? Selbst in so Leuten wie eben hier. Und da sagt der Herr Jesus, da muss ich umwenden. Ich sehe so Leute, so nach dem Motto, und weist sie zurecht. Ne? So nicht. Ganz deutlich. Das ist weltliches Handeln halt, nicht? So nicht. Gott hat es nicht nötig halt, nicht Menschen ins Reich Gottes hinein zu prügeln, das brauchen wir auch nicht, sondern zu sagen, wirklich mit Liebe einzuladen. Das sehen wir dann hier, was das beauftragte geistliche Handeln der Kinder Gottes ist halt. Nicht wie wir weltlich denken wollen, sondern wie wir beauftragt sind, geistlich zu handeln. Elisa spricht hier in der Geschichte, du sollst sie nicht töten, erschlägst du denn die du mit Schwert und Bogen gefangen hast, setzt ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und lasst sie zu ihrem Herrn ziehen, und dann heißt es eben, ein großes Mahl bereitet. Das ist genau das, was der Herr Jesus uns in der Bergpredigt auch geheißen hat. Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Das macht ein Kind Gottes aus. Das beurteilt nicht die Menschen nach dem primär, was sie mir tun, und zahlt das dann auch noch heim. Und wenn die Gelegenheit richtig gut ist, wird dann richtig gepunktet beim Heimzahlen, sondern sieht eben auch die geistliche Not eines verlorenen Menschen, der tatsächlich dann die Vergebung braucht, nicht, für den man beten soll halt, nicht zu sagen, liebet eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen. Das kann man nicht, wenn man nicht wahren Glauben hat. Das kriegt man nicht hin, sondern das kriegst du nur hin, das kriegt man nur hin, wenn man tatsächlich mit Jesus verbunden ist halt, nicht, und wenn man den geistlichen Blick eben auf das eigene Leben, auf die eigene Existenz hat und das auch versteht, was es heißt, als Kind Gottes in eine gefallene Welt gesetzt zu sein, in der Gott einen aber als Werkzeug gebraucht. Nicht nur, dass er einen begabt und dass er einen erfreut und dass er einen behütet und beschützt, nein, sondern dass Gott auch mit uns eben wirken will. Und das möchte ich euch eben auch mitgeben. Halt. Nicht? Genauso wie Gott gewirkt hat, eben halt auch durch den Diener, wie er gewirkt hat, auch jetzt durch die Israeliten, die den dann fest ausgerichtet haben, so arbeitet er auch mit uns allen halt. Aber damit er mit uns und durch uns arbeiten kann, dazu brauchen wir immer wieder diesen geistlichen Blick Und da lasst uns immer wieder gegenseitig auch für beten, dass der Herr uns da die Augen öffnet, dass wir immer wieder nicht das Weltliche sehen, sondern dass wir es geistlich verstehen, wie die Dinge um uns herum einzuordnen sind. Es ist 8:30. Ich darf mich von denjenigen verabschieden, die uns über das Internet und über das Telefon zugeschaltet sind. Ihnen allen wünsche ich einen gesegneten Abend. Seien Sie dem Herrn Jesus Christus anbefohlen. Auf Wiedersehen.